Die heutige Predigt ist die Fortsetzung der letzten. Wir haben beim letzten Mal über die Seligpreisungen gehört, Matthäus 5. Die Seligpreisungen, also ich lese uns erstmal den Predigtext von heute. Matthäus 5, Verse 13 bis 20. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, wozu ist es nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten? Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. An wen ist dieser Text gerichtet? Wir stellen uns vor, Jesus sitzt auf einem Berg und redet zu einer großen Volksmenge. Vor diesem Licht-Salz-Text waren die Seligpreisungen dran. Da hat er Schritt für Schritt erläutert, wie man ein persönliches Verhältnis zu Gott gewinnen kann. Die Schritte, ich nenne sie noch mal ganz kurz. Wer seine geistliche Armut erkennt und Trauer darüber empfindet. Wer sich dann sanftmütig der Führung Gottes überlässt und ihn als seinen persönlichen Herrn anerkennt. Wen es dürstet nach der Gerechtigkeit Gottes, die er in uns schafft. Durch Jesu Opfer können wir befreit und gerecht vor ihm stehen. Wer begriffen hat, dass er nur aus Barmherzigkeit gerettet ist, der kann auch barmherzig sein. Das ist eine Wechselwirkung. Wer ein von Gott gereinigtes Herz hat, wird dadurch glücklich und kann sich seiner Errettung gewiss sein. Ein Friedensstifter ist jemand, der mit dem Frieden von Jesus im Herzen davon weitersagt. Schmähungen und Widerwärtigkeiten um Jesu Willen sind dann eine unabänderliche Folge. Also dieser Text von Licht und Salz, der richtet sich an die Menschen, die das durchlaufen haben. Wir würden heute sagen, wiedergeborene Christen, die zu Gottes Reich gehören. An die Gemeinde, an uns. Das ist ein Text an uns. Und da steht nicht, wir sollen sein, sondern ihr seid. Wir sind etwas. Also wir haben einen klaren Auftrag in dieser Welt. Wir sind der Leib Christi in dieser Welt. Er handelt durch seine wiedergeborenen Kinder. Er schafft sich ein Werkzeug, so wie er den Paulus umgedreht hat, wie er aus einem Verfolger ein Eiferer gemacht hat. Wenn du jetzt einen Mangel in dir spürst, den ich übrigens auch spüre, und denkst, na, was soll ich schon ausrichten? Ich ein Licht, ich Salz in dieser Welt, ich bin doch bloß der kleine So und So. Wer diese Schritte, diese neun Schritte zur Seligkeit, zum Christwerden durchlaufen hat, wird wiedergeboren und ist ein Baby. Wir haben die glückliche Situation, doch einige Babys unter uns zu haben. Wir hören es. Wenn so ein Baby geboren wird, ist es sofort, noch bevor es geboren wird, ein 100% geliebtes Kind. Also im Normalfall jedenfalls. Bei gesunden normal denkenden Eltern, ein geliebtes Kind. Man kann es noch nicht als Arbeiter einsetzen. Es kann noch keine Schaufel halten, es kann keinen Computer bedienen, aber es ist ein geliebtes Kind. Und es dauert eine ganze Weile. Und so ein Kind muss eine ganze Menge lernen und Nahrung zu sich nehmen. Wenn so ein Kind krank ist, was stellen Eltern nicht alles an? Also alles. Wenn ein Kind nicht isst, dann ist die Mutter genauso krank wie das Kind. Es wird alles ausprobiert, was irgendwie zur Hilfe dienen könnte. Und so geht Gott mit uns auch um. So geht Gott mit uns auch um. Wenn wir wiedergeborene Christen sind, dann fängt das Christenleben erst an. Und das hat mit dem Lebensalter eines Menschen nichts zu tun. Und je weiter so ein Christusbaby, sage ich jetzt mal, so ein Christenbaby wächst, desto salziger und leuchtender wird es. Unabhängig davon, wie stark es geliebt ist. Es ist von Anfang an geliebt. Aber je leuchtender und salziger es wird, desto mehr kann es das ausrichten, wozu es gemacht ist von Gott. Unser Christsein ist nicht nur ein Selbstzweck für uns. Also es geht nicht nur darum, dass wir gerettet sind. Das ist natürlich ein für uns positiver Nebeneffekt. Wir möchten gern gerettet sein. Ich möchte auch gern ins Himmelreich kommen. Aber Gott möchte mit uns zwischendurch noch Dinge anstellen. Wir sollen sein Werk ausrichten in dieser Welt. Wir sollen von ihm zeugen. Er baut die Gemeinde, aber wir zeugen. Wir gucken mal auf das Salz. Salz, wozu ist es eigentlich gut? Salz war früher das eigentlich einzige Konservierungsmittel gegen Fäulnis. Man hat Fleisch eingesalzen. Wenn man einfrieren, gab es noch nicht. Einwecken konnte man noch. Salz bringt Geschmack. Und beliebter Trick der Bratwurstmenschen, die auch einen Bierausschank haben, Salz verursacht Durst. Durst. Also unser Leben, sage ich jetzt mal, soll einen Kontrast in diese Welt bringen. Es gibt so ein moralisches Niveau in der Welt. Ne, wenn wir um uns schauen, es gibt ja ein Niveau. Ne? Was gut und was böse ist, das verändert sich im Laufe der Zeit ein bisschen. Und wir sollen dazu einen Kontrast bringen. Wenn wir uns versuchen, an Gottes Gebote zu halten, sind wir anders. Wir sind anders. Menschen auf den Geschmack bringen, habe ich hier aufgeschrieben. Wenn unser Christsein eine gequälte Angelegenheit ist und ich da eigentlich keine Lust zu habe, bringe ich niemanden auf den Geschmack. Durst verursachen können wir, wenn andere sehen, dass unser Durst gestillt wurde. Wir nicht immer wieder etwas Neues brauchen, was wir haben letztens gesprochen, es gibt so, die Menschen jagen immer hinter irgendwelchen Sachen nach und wenn sie es erreicht haben, ist das nächste schon wieder dran, weil dieser Durst nicht gestillt wird. Wenn man das eine Auto hat, muss es schon wieder das nächste sein. Wenn man einen Abschluss hat, muss es schon wieder was Neues sein. Immer mehr, immer mehr. Diesen Durst, den löscht Jesus. Wir haben die Fülle durch ihn. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Diesen Durst, den sollen wir bei anderen Menschen anreizen. Salzig ist ein absoluter Begriff. Man kann Salz nicht salzen. Genauso wenig, wie man zum Beispiel Wasser nass machen kann. Salz ist salzig oder es ist eben nicht. Wenn nun Salz seine Salzkraft verliert, taugt es zu nichts mehr. Man kann auch nicht mal mehr einen Weg damit streuen. Also hier wird es vor die Leute geworfen, als ja, Löcher auffüllen im Weg, mehr ist es nicht mehr. Ein Christ, der mit seinem Leben Gottes Wort und seinen Herrn verhöhnt und ihn auch nicht als seinen Herrn akzeptiert, dem steht Gottes gerechtes Urteil bevor. Sogenannte Christen, die in Wirklichkeit gar keine sind, bringen mehr Schaden als alle Feinde des Evangeliums. Die Welt hat auch nur Verachtung und Spott für einen treulosen Christen. Christus selbst bezeichnet sich als Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er ist das Licht und wir leuchten aus seiner Kraft. Es geht nicht darum, dass wir selber strahlende Persönlichkeiten sein sollen, tolle charismatische Führer, die eine Heerschar hinter sich versammeln. Es geht immer um Jesus. Es gibt einen schönen Vergleich, es ist wie bei Sonne und Mond. Der Mond ist eigentlich neutral, er kann nicht leuchten, aber je stärker er angestrahlt wird, desto mehr scheint er zu leuchten. Wenn wir im Alten Testament mal nachlesen, 2. Mose 34, Vers 29 und 30, als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichtes glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Wir leuchten vielleicht nicht physikalisch, aber wenn wir uns in Gottes Gegenwart begeben, verändert er uns. Und Menschen merken das. Und genau das ist unser Auftrag. Genau das ist unser Auftrag. Gottes Wort ist Licht. In Psalm 119, Vers 105 steht: Dein Wort ist eine Leuchte meinem Fuß und ein Licht auf meinem Pfad. Sprüche 15, Vers 33, die Furcht des Herrn ist Unterweisung zur Weisheit und eine Ehre. Und vor der Ehre geht die Demut her. Jesus selbst hat das göttliche Licht wieder in die Welt gebracht und wir dürfen durch seinen Geist davon zeugen. Und sein Wort erhält auch unseren Weg. Als die Menschen rausgeschmissen wurden aus dem Paradies, wurde es finster. Die Gemeinschaft mit Gott war unterbrochen. Die direkte Gemeinschaft. Es mussten Priester eingesetzt werden, es mussten stellvertretende Opfer dargebracht werden. All das hat Jesus wieder beendet. Wir können wieder in dieselbe ungetrübte Gemeinschaft kommen. Durch Gottes Wort erkennen wir uns selber. Wir wissen, woher, wohin, wozu. Es bringt auch Licht in das Dunkel all der Religionen und Philosophien, die es heute gibt. Es ist ein Angebot, das nicht mehr zu überschauen ist. Es ist für jeden was dabei. Hauptsache, es ist nicht Christus. So betreibt es der Böse. Wenn wir Gottes Wort haben und es ernst nehmen, dann können wir da durchblicken und durchsehen. Und Gottes Wort stellt uns als erstes und größtes immer den Herrn Jesus vor Augen. Daran kann man Irrlehren ganz leicht erkennen. Es ist das Hauptziel, Christus groß zu machen. Sein Leben, seine Worte, sein Opfer, sein Auferstehen, seine Himmelfahrt und sein Angebot an uns. Das stellt uns Gottes Wort vor Augen. Ohne Gottes Wort zu glauben, sind die Menschen blind und stehen im Dunkel der Gottesferne. Wir sind Licht, wenn wir sein Licht verbreiten. Es wird hier schön illustriert in der Schrift. Da steht: Wie kann eine Stadt verborgen bleiben auf dem Berg? Das kann man sich schön vorstellen, ne? In einer dunklen Gegend eine hell erleuchtete Stadt kann nicht verborgen bleiben. Es ist unmöglich, es sei denn, man ist wirklich blind. Und was würde ein Licht für einen Sinn machen, steht dort, wenn man es unter einen Scheffel. Ein Scheffel ist ein Hohlmaß, also ein Blechgefäß. Wenn man das umdreht, man kann auch einen Eimer oder irgendwas. Völlig sinnlos. Völlig sinnlos. Und dann steht hier was: Wir sollen unser Licht leuchten lassen und gute Werke vor den Augen der Welt tun. Gott zur Ehre, damit die Menschen ihn preisen, ihn erkennen und auch gerettet werden können. Gute Werke tun ist also kein Selbstzweck. es geht nicht darum, dass wir gut dastehen vor den Menschen. Es geht darum, dass Gott die Ehre gegeben wird, um es anderen Leuten leichter zu machen, sie einzuladen, sie. Wisst ihr, die Welt befindet sich in Lebensgefahr, jeder Einzelne. Und wir sollen alles daran setzen, Menschen zu Gott zu bringen. Darin zeigen wir unsere Liebe zu ihnen. Und die Knüppeltaktik funktioniert nicht, damit treibt man die Menschen nur weg. Wir können in Liebe nur einladen. Wir können nichts erzwingen, obwohl ich das manchmal gerne würde, aber es geht nicht. Und wir haben eben auch die klare Anweisung, es in guten Werken zu tun und Gott damit die Ehre zu geben. Jetzt kommen noch ein paar schwierige Verse. Wie ist das nun mit uns Christen und dem Gesetz? Wozu wurde das Gesetz eigentlich gegeben? Das Gesetz ist nicht das Mittel zur Errettung. Im Römer 3, Verse 19 und 20 steht: Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz dient also der Sündenerkenntnis. Wir kennen das Gesetz noch nicht mal bis in alle Kleinigkeiten. Es sind so, glaube ich, bei 600 Anweisungen, ne? Einige davon sind heute gar nicht mehr zu erfüllen, weil sie sich auf den Tempel beziehen, der nicht mehr steht. Also selbst wenn ein Mensch wollte und perfekt wäre, es ist heute nicht mehr möglich, durch eigene Bemühungen gerecht zu werden. Selbst wenn man moralisch unanfechtbar wäre, man kann heute nicht mehr durch das Gesetz gerecht werden. Auch kein Jude. Der Tempel wurde im Jahre 70 zerstört nach Christus. Jesus ist tatsächlich der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg mehr. Der andere Weg wurde verschlossen. Christus ist der einzige Weg. Im 1. Korinther stehen noch zwei Verse, 1. Korinther 15, 56 und 57. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das Gesetz enthält moralische Grundnormen, siehe die 10 Gebote. Außer dem Sabbatgebot sind sie heute gültig und selbst den Heiden weitestgehend bekannt. Auch Menschen, die Gott nicht kennen, haben ein Gewissen. Ich habe einige Freunde, auch in meiner Familie gibt es welche, die moralisch ziemlich sauber und anständig leben, muss ich sagen. Es wird ihnen wahrscheinlich nicht helfen, weil sie noch nicht einmal ihre eigene Moral an allen Stellen einhalten können. Sie wissen, dass Lügen schlecht ist. Sie wissen, dass Diebstahl und Ehebruch schlecht ist. Und wir wissen, wo es anfängt. Im Römer 2, 14 und 16, 14 bis 16 steht: Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt. Dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Wisst ihr, wir sind entweder unter der Gnade oder unter dem Gesetz. Mehr bleibt nicht übrig. Der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott ist heilig und gerecht. Er drückt nicht einfach ein Auge zu und sagt, schwamm drüber. Jede Übertretung des Gesetzes muss bezahlt werden, von mir selbst oder von Christus. Das Evangelium beweist die Gültigkeit des Gesetzes, sonst hätte Jesus sein Leben nicht geben müssen. Christus selbst erkennt das Gesetz an und sagt, es muss alles erfüllt werden. Und weil er das so ernst nimmt, lässt er sein Leben. Wenn das Gesetz nicht so ernst wäre, wäre es gar nicht nötig gewesen. Und solange noch Gnadenzeit herrscht, gilt auch noch das Gesetz. Ich habe erst, als ich das begriffen habe, was da passiert, wisst ihr, es gilt das Gesetz und Christus stellt sich davor und hält für uns die Türflügel offen und sagt, ihr könnt es nicht, ich tue es für euch. Er hat das Gesetz erfüllt, alles. Und enden wird dieses bei Jesu Wiederkunft. Es wird einen Tag geben, an dem die Gnadenzeit endet, wo er die Tür nicht mehr offen hält. Ein Bild dafür ist die Arche, wo Gott selbst die Tür verschließt. Christus erfüllt das Gesetz bis ins kleinste Strichlein, bezahlt die Schuld der gesamten Menschheit, öffnet uns die Tür der Gnade und er ruft, Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen, ich will euch erquicken. Dieser Ruf gilt noch. Er gilt noch. Und wenn jemand von uns merkt, da ist noch irgendwas faul, ich bin noch nicht da, wo ich sein sollte, dieser Ruf gilt. Man kann einfach Ja sagen. Solange Gnadenzeit ist, ist die Tür offen. Und man braucht nur durchgehen, ist gar nicht schlimm. Und wenn wir diesen Jesus dann angenommen haben, wenn wir diesen Schritt gegangen sind, viele von uns haben das schon viele Jahre hinter uns, sind wir dann, wenn wir unter der Gnade sind, frei von allem, können wir dann leben und tun und machen, wie wir lustig sind? Römer 6, 14 bis 18 steht, die Sünde wird keine Macht über euch haben, denn ihr steht nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Was heißt das nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade? Gewiss nicht. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven zur Verfügung stellt und zum Gehorsam verpflichtet? Dessen Sklaven seid ihr und dem gehorcht ihr. Entweder der Sünde, die zum Tod führt, oder dem Gehorsam, der zur Gerechtigkeit führt. Dank aber sei Gott. Ihr wart Sklaven der Sünde, seid aber von ganzem Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, der ihr übergeben wurdet. Befreit von der Sünde, seid ihr in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt worden. Wir sind in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt worden. Da sind wir wieder angekommen, Licht und Salz. Wir haben einen Auftrag, wir leben nicht mehr zum Selbstzweck, sondern wir sollen was tun. Das Gesetz durch Gott gegeben bleibt bis zum Ende dieser Welt bestehen. Es überführt den Menschen als Sünder und zeigt uns Jesus als den einzigen Erfüller und damit als den einzigen Weg. Das Gesetz zu relativieren hieße, Gottes Maßstäbe verändern zu wollen und auch damit Jesu Opfer klein zu reden. Er hat einen großen Berg bezahlt. Und wenn wir sagen, das und das und das und das, das ist heute alles anders, dann wird sein Opfer ja auch kleiner. Er hat das Große bezahlt. Und denn der letzte Vers, den wir als Predigttext hatten, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Also wenn man das erste Mal liest, da kann einem Angst und Bange werden. Es ist sogar ein Ausschlusskriterium, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist. Ich habe mal über Pharisäer wieder mal nachgelesen. Das beste Beispiel dafür ist Paulus gewesen. Paulus war ein Pharisäer durch und durch vor seiner Bekehrung. Die haben wirklich ganz, ganz eifrig das Gesetz gehalten. Die haben ihr Leben komplett darunter gestellt. Wenn die auf dem Markt ein Säckchen Gewürze gekauft haben, dann sind die nach Hause gegangen, haben das abgewogen und haben den zehnten Teil zum Tempel getragen. Die waren immer ordentlich angezogen, die haben immer ihre Arbeit gemacht. Die haben ein wirklich vorbildliches Leben geführt. Was war nun ihr Problem? Sie haben Christus nicht anerkannt. Sie haben ihn gekreuzigt. Sie bauten auf ihre eigene Leistung. Sie wussten um ihr Gutsein. Sie wussten, wer sie sind. In Lukas 16, Vers 15 steht, Jesus sprach zu ihnen, ihr seid die Leute, die sich selbst vor den Menschen als gerecht hinstellen. Gott aber kennt eure Herzen. Denn was vor den Menschen hoch dasteht, ist ein Greuel vor Gott. Jesus schaut bis auf den Grund unseres Herzens. Er weiß genau, warum wir etwas tun. Es geht nicht darum, was wir tun, nicht in erster Linie, sondern warum wir es tun, für wen wir es tun. Das ganze perfekte Leben der Pharisäer war völlig nutzlos. Sie werden sogar verurteilt. Es ist ein Greuel vor Gott. Wir haben gestern einen ganz speziellen Vers gesucht. Ich musste sogar in Rostock anrufen und was weiß ich, bevor ich den gefunden habe. Lukas 7, Vers 29 und 30. Und das ganze Volk, das zuhörte, selbst die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzeslehrer haben zu ihrem eigenen Schaden den Ratschluss Gottes verworfen, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Das ganze Volk, selbst die Zöllner, haben Gott Recht gegeben. Die Taufe des Johannes war eine Taufe zur Buße. Johannes hat ziemlich gewettert mit den Leuten, hat ihnen gesagt, was sie für schlechte Menschen sind. Er hat den Weg bereitet für Jesus. Jesus kam, um Sünden zu vergeben, und dazu muss man erstmal wissen, dass man ein Sünder ist. Und Johannes hat das recht deutlich getan. Er hat böse Worte gebraucht. Und die meisten Menschen haben ihm Recht gegeben, wenn sie sich geprüft haben und haben gesagt, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Und die Pharisäer und Gesetzeslehrer haben das nicht getan. Und hier steht, sie haben den Ratschluss Gottes verworfen. Der Ratschluss Gottes war also auch für sie da. Christus hat die Schuld der gesamten Menschheit bezahlt. Es ist genug auf der Habenseite, dass alle kommen können. Alle, jeder kann kommen. Egal, was er gemacht hat, mit allem. Es ist alles bezahlt. Man muss nur kommen. Wie kann nun unsere Gerechtigkeit besser sein? Lasst es uns mit Daniel sagen. Daniel 18. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Wenn wir die Gerechtigkeit, die Jesus durch sein vollkommenes Opfer geschaffen hat, für uns in Anspruch nehmen, dann sind wir durch ihn vollkommen. Und unsere Gerechtigkeit ist weit besser als die der Pharisäer. Christus sei Dank. Amen. Ich glaube, Gebetsgemeinschaft, ne? Ich lade euch ein, dass wir zusammen beten, und wer kann, der kann auch dazu aufstehen.